Hallo und herzlich willkommen bei Mama über Nacht, dem Podcast zum Abenteuer Adoption. Oh Mann, wie lange habe ich drauf gewartet, dass ich euch diese Worte endlich mal wieder sagen kann. Und ich freue mich über jeden, der heute reingeschaltet hat, sie mal wieder zu hören. Seid herzlich willkommen. Folge 6 dieses kleinen Podcast-Projekts hat ein bisschen länger auf sich warten lassen, denn ich muss zugeben, das Working Mom Life inmitten einer Pandemie hat mich ganz schön herausgefordert, aber ich bin weiterhin hochmotiviert, euch zu erzählen, wie denn die ganze Geschichte mit dem Papa über Nacht und natürlich unserem kleinen Herrn Nison weitergegangen ist. Wer vielleicht heute zum ersten Mal eingeschaltet hat, der fragt sich, hä, wie, wer, was? Und kann in den Folgen 0 bis 5 die Vorgeschichte bis hierhin anhören. Zum Beispiel geht es da um so generelle Sachen zu Adoptionen und um den Bewerbungsprozess, den wir durchlaufen haben, die Wartezeit und dann letztendlich in der letzten Folge 5 genau und detailliert beschriebenen Anruf, der dann kam und damit die Nachricht, dass Herr Nison geboren wurde und wir ihn kennenlernen dürfen. Und an diesem Punkt setzen wir heute mit Folge 6 an. Ich erzähle euch nämlich, wie sich die ersten Tage so privat und rein organisatorisch mit einem kleinen neugeborenen Adoptivkind anfühlen. Diese Phase ist natürlich für wahrscheinlich jedes frischgebackene Elternpaar eine ganz besondere und es gibt so Dinge, Fragen und Herausforderungen, die dann einfach wahrscheinlich fast jeden betreffen. Aber ich glaube, im Fall einer Adoption gibt es noch eine Handvoll extra Aufgaben, die es dann zu entdecken und auf jeden Fall auch zu lösen gibt. Und von all dem möchte ich euch jetzt gern berichten. Los geht's! Nachdem wir also Herrn Nison ziemlich kurzfristig bei uns zu Hause begrüßen durften und in Windeseile eine Mini-Erstausstattung zusammengesammelt hatten, das war übrigens viel weniger ein Problem, als ich vorher gedacht hatte, hieß es nun, sich im Alltag zurechtzufinden. In den ersten Tagen mit einem neugeborenen Kind macht man in der Regel nicht so viel und so hat sich das Leben eigentlich hier auf unsere vier Wände begrenzt. Das haben wir instinktiv, hoffe ich und glaube ich, relativ richtig gemacht, denn wir haben dann im Verlauf der nächsten Tage gemerkt, dass das Krankenhaus und die vielen Geräusche und natürlich auch die ganze Situation, mit der Herr Nison konfrontiert war, die Trennung von seiner leiblichen Mutter, die vielen unterschiedlichen Gesichter, die ihn angeschaut haben und ja einfach sein ganzes Umfeld und seine ganzen turbulenten Tage vorher, dass ihn die doch ziemlich aufgeregt haben und er sehr nervös und aufgekratzt war und wir haben dann erst so richtig in der Rückschau feststellen konnten, dass er immer ruhiger geworden ist. In den ersten Wochen hatten wir auch nicht viel Besuch und das war auch Absicht. Es kamen eigentlich nur die Omas und Opas über Nacht und Tanten und Onkels zu Besuch und das auch nur für eine sehr begrenzte Zeit. Alle anderen haben wir dann nach und nach natürlich auch getroffen, aber wir wollten uns die Eingewöhnungs- und Anfangszeit so ruhig und entspannt wie möglich halten. Das ist natürlich alles eine Typfrage, aber es wird, glaube ich, den meisten frischgebackenen Eltern empfohlen, es am Anfang nicht zu übertreiben mit Besuch oder generellen Tagesprogrammpunkten. Auch weil es ja einen komplett neuen Erdenbewohner gibt sozusagen, der sich erstmal an das Ganze drumherum, wow, Luft, wow, aha, ein Zimmer und hier gibt es noch andere Leute und keine Ahnung, ich habe einen Körper, ach du meine Güte, eben an diese ganzen für ihn neuen Dinge gewöhnen muss. Für Adoptiveltern ist diese Zeit aber auch durch ein paar To-Dos geprägt, die reguläre Eltern, nenne ich es mal, schon vorher erledigen können. Der wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr komplizierte Antrag zum Elterngeld beispielsweise oder auch die Planung, wer macht wie und unter welchen Umständen welche Form der Elternzeit, musste nebenbei erklärt und entschieden werden. Und zusätzlich zu Schlafmangel und allem anderen, was man dann so plötzlich lernen muss und organisieren muss, war das, muss ich jetzt so in der Rückschau sagen, eine ganz schön große Herausforderung. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir auf ein kostenloses Angebot gestoßen sind und dass das DRK kostenlose Videochats anbietet und Paare berät, wie sie denn ihren Antrag zum Elterngeld bestmöglich ausfüllen können. Zum anderen war es dann auch so, dass mein Arbeitgeber zu dieser Zeit zwar von Anfang an informiert war über unsere Pläne und es auch möglich gemacht hat, dass ich quasi sofort in Elternzeit gehen konnte. Trotz alledem gab es da noch ein Projekt, was ganz, ganz dringend finalisiert werden musste. Und so habe ich zwischen Flasche machen, Schlafmangel und Elterngeldanträgen auch noch ein paar Stunden jeden Tag vorm Computer verbracht. Für die Zeit, die wir auf der Warteliste standen, hatte uns das Jugendamt ja geraten, die in die Suche nach einem Kinderarzt und nach einer Hebamme zu investieren. Und zumindest beim Kinderarzt hat das alles auch gut und reibungslos geklappt. Die U2, also die zweite Untersuchung im Leben eines jeden Menschen, wurde im Krankenhaus gemacht und das hieß, dass wir auch nicht sofort beim Kinderarzt vor der Tür stehen mussten, sondern wir hatten ein bisschen Zeit, bis dann die U3 anstand. Ich hatte mich dort, wie gesagt, im Vorhinein schon vorgestellt und die Situation grob geschildert und die Schwester hatte mir nur gesagt, ja, wenn es dann soweit ist, rufen Sie an und kommen Sie vorbei und so war es dann auch. Unkompliziert und ganz schnell haben wir einen Termin bekommen und das nehme ich jetzt mal an, hat keinen großen Unterschied gegeben zur Behandlung von Eltern, die ein leibliches Kind mitbringen. Etwas komplizierter hat es sich dann in Bezug auf eine Hebamme angefühlt. Da herrscht allgemein ja auch eine bisschen brenzligere Situation. Es ist nämlich meines Wissens nach so, dass in fast jedem Landkreis die Hebammen rar gesät sind. Und so muss man selbst, wenn man viele Monate Vorlauf hat, also den genauen Geburtstermin schon kennt, ab und an länger suchen, um jemanden zu finden, der dann auch in dieser Zeit Kapazitäten frei hat, um Mama und Kind zu betreuen. Umso komplizierter gestaltet sich die Suche natürlich dann, wenn man mit einem unbekannten Zeitpunkt X und einem sehr unbekannten Gesundheitszustand des Kindes Y an die Hebammen herantreten muss. Ich hatte im Vorhinein Kontakt mit einer Stelle hier bei uns in der Stadt, die so ein bisschen über die Hebammentätigkeit hinausgehende Unterstützung anbieten, aber eben auch Hebammenbetreuung an sich. Und dort hat man mir zugesagt, dass ich im Falle eines Falles anrufen könnte. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass dieses unmittelbare Angebot oder diese Zusage, wir kommen dann auf jeden Fall vorbei und es ist Kapazität da, um auch solche Fälle aufzufangen, nicht immer so gewährleistet werden könnten, wie sich das wahrscheinlich die Damen und Herren dort auch selber wünschen. Umso glücklicher bin ich im Nachhinein, dass wir gar nicht auf dieses Angebot zurückkommen mussten, sondern wir haben direkt im Krankenhaus vom Krankenhaussozialarbeiter, der kurz nur seinen Kopf in die Tür reinsteckte und fragte, ob er was für uns tun kann, die Unterstützung bekommen, dass er sich hingesetzt hat und hat ein paar Hebammen in unserer Stadt abtelefoniert und eigentlich ein paar Hebammen abtelefoniert, war völlig übertrieben, denn tatsächlich die allererste Frau, die er angerufen hat, hat sofort zugesagt und kam dann am zweiten Tag, an dem Herr Nison bei uns zu Hause war, auch direkt hier vorbei. Das war ein sehr, sehr glücklicher Umstand und bis heute sind wir dafür einfach nur dankbar. Ein paar Tage, nachdem Herr Nison bei uns eingezogen war, haben wir auch nochmal einen Termin auf dem Jugendamt wahrgenommen. Dort haben wir eine Art Pflegeausweis bekommen, denn Herr Nison war natürlich nach der Geburt nicht sofort von uns adoptiert, sondern er hat erstmal sehr lange in Adoptionspflege bei uns gelebt. Und um eben das zu bestätigen, haben sowohl der Papa über Nacht als auch ich einen kleinen Ausweis bekommen. Bei eben diesem Termin kam sogar alle MitarbeiterInnen des Amtes zusammen und haben ihre Köpfe kurz durch die Tür gesteckt und wollten die frisch gebackene neue Familie bestaunen und haben sich alle für uns gefreut. Und natürlich hat man auch so in den ersten Tagen und Wochen sehr engen Kontakt zum Jugendamt. Unsere Sachbearbeiterin war dann ungefähr eine Woche später auch nochmal bei uns zu Hause und hat nochmal hier nach dem Rechten geschaut und sich erkundigt, was sich alles so getan hat und wie wir zurechtkommen. Soweit zu den organisatorischen und formalen Dingen. Parallel zu denen gibt es einen ganzen Haufen Emotionen und sozialer Interaktion und Begegnung, die auch erstmal gemeistert werden wollen. Man kann sich zwar im Vorhinein Gedanken machen, wie man mit dem einen oder anderen umgehen möchte, aber ehrlich gesagt, manche Sachen hat man vorher auch nicht so auf dem Schirm, das zumindest bei mir für den ein oder anderen Cringe-Moment gesorgt hat. In den ersten Tagen erinnere ich mich da in erster Linie hier an unser unmittelbares Umfeld, das heißt unsere Nachbarn. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und auch wenn der Kontakt zwischen den NachbarInnen sich da, bevor Herr Nison da war, wirklich in sehr dezenten Grenzen gehalten hat, waren unsere Nachbarn die Ersten, die festgestellt haben, Mensch, gestern hatte diese Frau hier aber noch keinen Babybauch und heute sind da eine Mama und ein Papa und ein Baby. Ich erinnere mich zum Beispiel den ersten kleinen, in Anführungszeichen, Ausflug, den wir mit Herrn Nison gemacht haben. Der war nämlich sage und schreibe die Treppenstufe hinunter, durch die Tür bis in den Garten. Wir haben uns da auch extra eine ruhige Ecke gesucht. Wir haben hier ein bisschen größeres Umgebungsareal und haben einen Lieblingsplatz unter so einem großen Baum. Da kommen aber auch nicht alle Nachbarn zwangsläufig vorbei. Aber die Nachbarn, die auf unserer Etage direkt gegenüber wohnen, haben zu dieser Gartenseite ihren Balkon. Und wir saßen also unten im Gras mit einer Decke und haben erstmal geschaut, wie sich Herr Nison zurechtfindet in der Natur. Ist es zu warm? Ist es zu kalt? Was macht er? Gefällt's ihm? Oder sollten wir doch wieder hochgehen? Und haben dann vielleicht auch so nach 20 bis 30 Minuten entschlossen, dass das Abenteuer jetzt dann genug war und wir zurück in unsere Wohnung gehen. Es hat wirklich nur ein paar Minuten gedauert und dann hat unsere Wohnungstür geklingelt und die Nachbarn von gegenüber standen davor. Sie hatten in ihrer Hand eine kleine Weinflasche mit Geschenkband drumherum und haben gesagt, ach, wir waren gerade auf dem Balkon und wir haben sie gesehen und wollten gratulieren. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren sehr, sehr erstaunt. Zum einen hatten wir überhaupt nicht mitbekommen, dass uns irgendjemand dort in unserer Ecke unter dem Baum gesehen hatte. Zum anderen haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, dass es irgendjemand interessiert. Und schon gar nicht sind wir davon ausgegangen, dass jemand mit einem Spontangeschenk dann vor der Tür steht. Aber so war's. Und in dieser unvorbereiteten Situation haben wir natürlich auch gewusst, dass da eine gewisse Verwirrung mitschwingt. Und so blieb uns mehr oder weniger nichts anderes übrig, als die Situation aufzuklären und zu erzählen, was es denn mit diesem Kind, das da plötzlich bei uns lebt, auf sich hat. Das Gespräch an sich war aber wirklich angenehm und wir haben erfahren, dass auch dieses Paar über zwei Ecken Verbindung zu jemand hatte, der gerade in unserer Stadt auf der Warteliste für ein Adoptivkind steht. Aber spätestens seit diesem Gespräch war uns klar, dass wahrscheinlich die Nachbarn doch nicht so desinteressiert sein würden, wie wir uns das, ja, wir hatten es uns nicht mal gedacht. Wir hatten uns einfach im Vorhinein überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt für die anderen, die uns einfach hier tagtäglich sehen, wie das aussehen könnte. Wir haben im Haus relativ kurz nach seinem Einzug einen kleinen Aushang gemacht mit einem Foto von ihm und haben geschrieben, hey, mein Name ist so und so, ich wohne hier seit kurzem und wenn es mal was lauter wird, dann liegt es daran, dass ich Bauchschmerzen habe oder irgendwas anders nicht in Ordnung ist, was meine Eltern gerade nicht herausfinden. Und wir haben gehofft, mit diesem Aushang ist die Sache irgendwie einigermaßen erledigt und wenn jemand lautes Kindergeschrei hört, dann wird er schon wissen, aus welcher Wohnung das kommt. Mittlerweile erlaube ich mir den Verdacht aufgrund einiger sneaky Nachfragen unserer NachbarInnen, dass wir doch hier mehr Gesprächsthema im Haus sind, als wir das gedacht hatten. Daran ist irgendwie auch nichts Schlimmes und ich kann das total nachvollziehen, dass es irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht und dass das auch überhaupt nicht böse gemeint ist und es ist auch nichts, wofür wir uns schämen, aber an sich wollten wir da gerne nicht so ein großes Ding draus machen. Letztendlich, und die Erfahrung habe ich auch nicht nur mit unseren Nachbarn gemacht, muss man aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass man zum Gesprächsthema wird und dass es auch weit über den eigenen Freundeskreis einem sozusagen vorauseilt. Vielleicht komme ich da nochmal in einer späteren Folge drauf zurück, aber allein jetzt im Rückblick auf die letzten Jahre lässt sich sagen, dass ich wirklich erstaunt bin, wer alles wie genau über unsere Situation Bescheid weiß. Es ist ein Faktor, den ich im Vorhinein auf jeden Fall deutlich unterschätzt habe. Abgesehen von der Neugier der Nachbarn kann ich aber auch sagen, dass wir wahrscheinlich auch für unsere Nachbarn in der ersten Zeit manchmal ein bisschen komisch rübergekommen sein müssen. Eventuell dann, wenn wir mit Schlafentzug und diversen anderen Dingen im Kopf aus Versehen in der falschen Etage gelandet sind und mit dem Schlüssel im Schloss rumgebohrt haben, bis wir dann festgestellt haben, wir stehen gar nicht vor unserer Wohnung. Ich glaube, dererlei Situation ist jetzt nicht spezifisch für die Adoptionssituation, sondern betrifft eventuell viele junge Eltern. Aber ob jetzt der Fakt, dass man den Namen seines eigenen Kindes vergisst, spezifisch für eine Adoption ist oder dieser Überlastungssituation generell geschuldet ist, kann ich im Nachhinein auch nicht genau sagen. Aber ihr hört richtig. Mir ist es auch mal passiert, dass ich den Namen meines eigenen Kindes vergessen habe. Zu allem Überfluss passierte dieses glorreiche Event auch im Zusammenspiel mit einem unserer Nachbarn. Es muss auch in der ersten Woche gewesen sein und wir hatten gerade den neuen Kinderwagen von Herrn Nison und haben uns das erste Mal ein bisschen weiter weg von unserer Wohnung gewagt, sind so ein paar Querstraßen weitergelaufen und haben auch schon von Weitem gesehen, dass unser Nachbar mit seinem Hund unterwegs ist. Weil wir natürlich noch von der Begegnung mit den anderen Nachbarn wussten, wahrscheinlich wird den das interessieren, haben wir versucht, unauffällig weiterzuschlendern, aber er muss uns wohl doch gesehen haben. Und als wir dann wenig später im Hausflur zusammentrafen, wir gerade dabei waren, den Kinderwagen wegzuräumen und das Kind hochzutragen, kam er mit seinem Hund eben auch gerade wieder bei unserem Haus an. Und er hat die Haustür aufgemacht und guckte uns an und sagte, ach, Sie waren das. Ich habe das gerade gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe schon so ein paar gesehen mit Kinderwagen, aber ach, Sie waren das. Und man hat richtig im Gesicht gesehen, dass er verwirrt war. In diesem Moment waren wir aber dann auch verwirrt oder zumindest überfordert, weil wir dann auch nicht wussten, sollen wir sagen, tada, hier ist unser Adoptivkind oder sollen wir gar nichts sagen oder wie ist denn jetzt eigentlich die geeignete Ansprache in diesem Moment. Was sagt man denn da? Und deswegen haben wir, glaube ich, nicht viel gesagt, sondern nur irgendwie komisch gelacht und haben probiert, sehr schnell die Treppe zu unserer Wohnung raufzugehen. Der Papa über Nacht hat schnell den Kinderwagen in den Keller getragen und ich stand irgendwie so ein bisschen doof rum mit dem Kind auf dem Arm und der Nachbar stand auch doof rum mit seinem Hund an der Leine und wir haben uns eine Weile angeschwiegen und dann hat der Nachbar gefragt, wie heißt er denn? Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil bei einem Adoptivkind ist die Frage nach einem Namen ja auch nicht ganz so schnell beantwortet. Es ist nämlich so, dass ein Adoptivkind von entweder den leiblichen Eltern oder irgendeiner anderen Art von erster Kontaktperson, das heißt eventuell der Hebamme oder der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, der das Kind aus der Babyklappe holt, etc. pp. Auf jeden Fall von irgendeiner Art von erster Kontaktperson bekommt das Adoptivkind einen Namen. In den allermeisten Fällen werden die Adoptiveltern dann angehalten, noch einen weiteren Namen hinzuzufügen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass in den ersten Tagen das Chaos um diese Namensfindung noch ganz schön akut ist. Im Krankenhaus haben alle Herr Nison mit dem Namen von den leiblichen Eltern angesprochen und auch in den ersten Tagen, als wir uns noch nicht so entschieden hatten, hieß er eben so. Kurzzeitig haben wir auch überlegt, ob es einfach bei diesem einen Vornamen bleiben soll, aber aus verschiedenen Gründen war es dann schon noch wichtig, einen zweiten zu finden und auch diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. Es gab Namenslisten und wir haben Leute gefragt und wir haben wahrscheinlich all das getan, was ein Paar tut, wenn sie sich eben überlegt, wie soll das eigene Kind heißen. Nur tun das die meisten Leute eben, bevor das Kind da ist und in einer Phase, in der es wahrscheinlich noch relativ ruhig ist im Leben. Bei der Begegnung mit dem Nachbarn im Treppenhaus hatten wir uns also schon für einen Namen entschieden und der war auch offiziell dem Jugendamt kommuniziert. Aber ihr könnt euch vorstellen, in meinem Kopf, der in den letzten Tagen relativ wenig Schlaf gesehen hatte und ziemlich viele Zahlen und Anträge und Milchpulver, Dosierungsangaben, Windelklebanleitungen und generell vielen Fragezeichen, schwirrte das alles durcheinander. Und der Nachbar schaute auf das Kind und fragte mich, wie heißt er denn? Und in diesem Moment muss ich ganz ehrlich sagen, wusste ich nicht mal mehr, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, was ich da am Arm halte, geschweige denn, für welchen Namen wir uns überhaupt nochmal entschieden hatten. Während mir all das im Kopf rumschwirrte, schaute ich unseren Nachbarn nur an, holte tief Luft, hoffte, dass mir im letzten Moment der Name noch einfallen würde oder erstmal nur, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, was da in meinen Armen liegt. Leider ist das in diesem Moment nicht passiert und ich bin einfach ganz schnell die Treppe hochgerannt. Ich kann sehr gut verstehen, dass das auch für den Nachbar wahrscheinlich eine sehr, sehr komische Situation gewesen sein muss und er hat mir einfach nur hinterhergerufen, ich wollte doch nur wissen, wie das Kind heißt. Als der Papa über Nacht dann kurz später auch in die Wohnung kam, habe ich ihm von dem ganzen Schlamassel erzählt und ich habe, also ihr könnt es euch ja vorstellen, mir ging es nicht besonders gut und mir war das peinlich und ich habe mich über mich selber geärgert und überhaupt, was war denn das bitte jetzt gerade? In diesem Moment war ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich den Papa über Nacht hatte und er, wie es eine seiner Stärken ist, einen ruhigen Kopf bewahrt hat. Und er hat mich nur gefragt, ob er schnell runtergehen soll, nochmal bei den Nachbarn klingeln und kurz aufklären, was das denn gerade war. Denn ich muss euch ehrlich sagen, ich war dazu in diesem Moment einfach nicht in der Lage. Also hat Papa über Nacht das dann für mich übernommen, ist die Treppe nochmal runtergestiefelt, hat geklingelt und hat dem Nachbarn diese ganze Geschichte erzählt und hat erklärt, dass ich gerade wirklich vergessen habe, wie das Kind heißt und warum es so schnell bei uns gelandet ist und überhaupt. Das hat natürlich auch die Frau vom Nachbarn angelockt und sie standen dann zu zweit in der Tür und haben sich die Geschichte angehört und haben sich sehr gefreut und das auch verstehen können, dass das alles gerade ein bisschen viel und verwirrend ist und haben dann auch von sich selber und von ihren Kindern erzählt und überhaupt. Und ja, ich hoffe, damit ist die Geschichte dann auch begraben gewesen. Jedenfalls, wenn wir sie jetzt im Haus sehen, dann ist es ein sehr angenehmes Aufeinandertreffen und ich habe nicht das Gefühl, dass uns das Böse nachgetragen wird. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass man im wirklich unmittelbaren Umfeld überhaupt keine Chance hat, da sich durchzumogeln oder drauf zu hoffen, dass es nicht auffällt. Wenn ich einen Tipp geben darf, dann wahrscheinlich den, dass man sich vorher überlegt, wie man das irgendwie unkompliziert erzählen kann, mit dem Informationsgehalt, den man eben zu der Zeit bereit ist zu teilen und sich da auch keinen Stress macht. Ich hatte in diesem Moment einfach nur das Bedürfnis, das alles perfekt zu handeln, nicht zu viel zu sagen, aber auch nicht zu wenig und einfach total souverän mit dieser Situation umzugehen. Wie ihr gehört habt, ist aber genau das Gegenteil passiert. Und es wäre total schön, wenn ich euch jetzt sagen könnte, das war die letzte Situation dieser Art, die ich verkackt habe. Es ist aber in den folgenden Wochen und Monaten des Öfteren nochmal ein bisschen unangenehm für mich geworden. Und spätestens nämlich, wenn man sich bei Babymassagekursen, Delphi oder PKIP mit anderen Mamis trifft und sie dann von ihrer Geburt erzählen oder von der Rückbildung, steht man des Öfteren vor dem Zwiespalt, was sage ich jetzt, wie viel und wozu, beziehungsweise wie reagiere ich, wenn ich denn direkt gefragt werde. Versteht mich nicht falsch, eine Adoption ist natürlich überhaupt kein Geheimnis und wenn ich mich wohlfühle und auch Lust habe, das in dem Moment zu erzählen, dann tue ich das auch. Aber ich wollte eben in dieser komischen Situation nicht immer gezwungen sein, da alle Karten auf den Tisch zu legen. Und manchmal war das sehr schwierig, dann eine Antwort zu finden, die irgendwie keine Lüge ist, aber auch nicht alles aufdeckt. Und manchmal sind die Leute vielleicht auch mit einem kleinen Fragezeichen aus dieser Begegnung gegangen. Je älter Herr Nison war, desto mehr rücken auch Schwangerschaft, Geburt, Stillen und all solche Themen in die Ferne und desto weniger fällt eine Adoption im Alltag auf. Im Nachhinein würde ich meinem Vergangenheits-Ich wahrscheinlich raten, einfach selbstbewusster in diese Situationen zu gehen. Ich habe das Recht zu entscheiden, wem ich wie viel erzähle und manchmal reicht auch eine Ein- oder Drei-Wort-Antwort, ohne sich da großartig erklären zu müssen. Und es gibt ihn, den Personenkreis, vor dem man es ohnehin nicht verheimlichen kann. In der Regel reagiert der aber ziemlich positiv und wenn man Glück hat, bringt er sogar noch eine Flasche Wein vorbei. Wir haben jetzt über die Behörden und über die Nachbarn und über die Mamis, die man in den Kursen kennenlernt, gesprochen. Aber es gibt dann natürlich auch noch den großen Kreis der weitläufigeren Familie und der Bekannten und Freunde, die man dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt gerne ins Boot holen möchte. Für uns ist das relativ entspannt gelaufen, weil wir Herr Nison in der Corona-Zeit bei uns aufgenommen haben. Das heißt, man hat sich unter Umständen ohnehin nicht so viel gesehen und es ist in manchen Interaktionen überhaupt nicht groß aufgefallen, weil eben so lange Zeit zwischen den einzelnen Treffen lag, dass da locker eine Schwangerschaft und eine Geburt reingepasst hat. Eine wichtige Frage, die sich uns zum Beispiel noch gestellt hat, war die der Geburtsanzeige. Damit meine ich so physische Karten, ich glaube, ihr kennt sie alle, in denen so Geburtsgewicht und Name und ein paar Fotos vom Kind stehen und die man dann wirklich noch oldschool mit der Post eben an alle lieben Leute verschickt. Der erste Schritt in einer Adoption ist erst dann abgeschlossen, wenn die leibliche Mutter und der leibliche Vater beim Notar das Kind zur Adoption freigeben. Die leibliche Mutter kann das frühestens 8 Wochen nach der Geburt tun und in diesem Zeitraum hat sie jederzeit das Recht, beim Jugendamt Bescheid zu sagen, dass sie sich anders überlegt hat. Das Gleiche gilt für den leiblichen Vater. Das bedeutet also mindestens 8 Wochen sind für die Adoptiveltern und auch das Adoptivkind eine sehr unsichere Konstellation. Wenn ihr mehr über die rechtlichen Hintergründe und den Ablauf wissen möchtet, dann hört mal bei Folge 1 dieses Podcasts rein. Da habe ich das alles nochmal ganz, ganz ausführlich erklärt. Für unsere ersten Wochen als Adoptiveltern hieß es aber, mit dieser Unsicherheit zu leben. Und so hat sich unter anderem auch die Frage gestellt, schicken wir eine solche Geburtsgrußkarte? Und wenn ja, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Das ist ja generell eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Und selbst im Adoptionsfall gibt es kein richtig und kein falsch. Wir haben uns aber entschieden zu warten, bis die Unterschriften beim Notar abgegeben waren und erst dann diese Karten per Post zu schicken. Natürlich haben wir, und das haben wir mehr oder weniger spontan und aus dem Bauch heraus entschieden, auch den Leuten eher Bescheid gesagt und einige Fotos umhergeschickt. Manche Freunde haben es natürlich direkt erfahren, weil sie nach einem Treffen gefragt haben. Andere haben wir einfach im Chat irgendwann dann mal informiert, dass sich unsere Lebensumstände ein klein bisschen und ein klein bisschen plötzlich geändert haben. Ich glaube, wir waren dabei wie immer vergleichsweise vorsichtig, eben weil uns die Unsicherheit der Lage bewusst war und wie sich herausgestellt hat, war das im Nachhinein dann auch gar nicht so verkehrt. Denn der Idealfall, dass leiblicher Vater und leibliche Mutter nach 8 Wochen zum Notar gehen und dort unterschreiben, der ist in unserer Situation so nicht eingetreten. Was das genau bedeutet hat und vor allem, wie sich das angefühlt hat, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vor allem vielen lieben Dank fürs Wiedereinschalten nach dieser doch etwas längeren Pause. Ich hoffe, es war unterhaltsam und ihr habt einen kleinen weiteren Einblick bekommen in das Leben von Adoptiveltern. An dieser Stelle sei wie immer gesagt, dass ich hier natürlich keine generellen Informationen geben kann, sondern nur berichten kann, wie es eben für uns gelaufen ist und wie es sich für uns ganz persönlich angefühlt hat. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder gerne auch nur mal Hi sagen wollt, dann schickt mir gerne eine E-Mail und schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Mama_Weber_Nacht. Ich freue mich, wenn ihr da ein Like da lasst und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Eure Mama über Nacht.